In der heutigen Ausgabe für unseren Podcast «Gangolose» rede ich mit Jasmin Andergassen über
Wien, New York, Verona 3000, Musik, Therapie und Musiktherapie. Gangolose.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für unseren Podcast «Gangolose». Den Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblingspodcast-App und mit Bild und Ton auf YouTube und neu auch auf Spotify. Ich weiß nicht, wie lange ich noch sagen, neu auf Spotify. Ich sage es noch einmal nachher. Und wenn du mit Bild zuschaust, dann siehst du, dass vis-à-vis von mir ein Gast sitzt. Hoi, wer bist du?
Hoi, Nicola. Jasmin Andergassen. Ich bin Musiktherapeutin, Musik- und Bewegungspädagogin, Singer-Songwriterin und Mama.
Wenn eins von diesen vier müsstest du auswählen, wenn du nur etwas dürftest auf deine
meine Flagge schreiben.
Ich habe zwei Heimatorte und ich habe mich mal entscheiden müssen, weil es darf nur einer auf die Idee stehen. Ich habe mich für einen entscheiden, wenn du nur eins von diesen vier dürftest auf deine Visitenkarte tun, was würdest du tun?
Momentan Musiktherapeutin.
Und wir haben vorher im Vorgespräch schon ein bisschen darüber geredet, wie die, all die Facetten irgendwie ineinander reingreifen und wie schwierig das manchmal auch ist, das aneinander vorbeizubringen oder wo Konflikte entstehen, die verschiedenen Rollen. Jetzt reden wir nachher darüber. Aber zuerst fangen wir den Podcast wie alle anderen auch mit einem Tipp an. Hast du einen mitgenommen?
Ich habe einen mitgenommen. Ich habe gedacht, ja, als Musiktherapeutin befasse ich mich so viel mit Musik oder auch in meinen anderen Professionen. Und dachte, ich bringe sicher nichts mit Musik weg dem. Und das habe ich dann nachher wieder verworfen und dachte, nein, ich bringe gleich mit Musik. gerade weil ich eben durch meinen Job habe ich das Gefühl, eher weniger Musik höre, weil ich beim Job so viel mit Musik zu tun habe, höre ich eigentlich selber wirklich wenig Musik. Und habe aber etwas entdeckt und vielleicht ist es auch ein bisschen plump, vielleicht kennen das mega viel schon. Ich habe es nicht gekannt und finde es super. Und zwar ist es ein Radiosender.
Was für einen?
Vintage Radio.
Vintage Radio. Ich glaube, meine Schwiegereltern hören alles Vintage Radio. Falls das nicht stimmt, sorry, aber ich habe das Gefühl, das oder meine Eltern. Ich habe das Gefühl,
aber du kennst es in dem Fall selber echt nicht.
Ich höre allgemein wenig Radio.
Ja, ich auch. Also ich höre echt nie Radio. Und ich finde auch wirklich, um mich wirklich so ein bisschen dagegen auch aussprechen, dass ich sage, ich höre kein Radio, ich kenne die Songs nicht, die im Radio kommen, ich schreibe selber keine Songs, die für ein Radio tauglich wären. Und ich bin auch schon im Radio. aber, also weil ich auch so ein bisschen ein Bild habe von Radiosongs und finde aber einfach Vintage Radio grossartig.
Was macht denn das Ende so grossartig?
Ey, es kommen einfach so halt Vintage, alte Sachen. Und alt ist natürlich auch ein bisschen...
Ich habe eine Frage, genau. Wann gilt es?
Es kommt so ein bisschen, ich habe so ein bisschen herausgefunden, ich habe das Gefühl, es kommt ein bisschen auf, ich weiß nicht, ob dort dann wirklich jemand sitzt, der die Playlist macht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist so eine ganze Stunde, und ich so finde, das war jetzt nicht so mies gewesen. Wo dann manchmal halt auch wie so, also ja, irgendwie Bob Marley, Phil Collins, Michael Jackson kommt. Und dann gibt es aber wirklich so Zeiten, wo dann so Sachen kommen, wo ich nicht weiss, wie sie heissen, aber so, ah ja, und ich fühle mich dann so zurückversetzt oder irgendwie dann mich aus alten Filmen oder so. Und dann gehe ich dann wirklich nachschauen und lasse nachher manchmal die Songs in Dauerschleife und entdecke sie wie so über Vintage Radio.
Vintage Radio.
Oder es gibt, ja, ich bin sehr ein Nostalgie-Flair-Typ und darum passt das halt auch so gut von ja, Sachen, die dann irgendwie Teenie-Zeit, Kindheit sogar. Mhm. Und vor allem eben so ein bisschen unbekannte Sachen halt auch. Genau.
Ich höre selber aber nicht so viel Radio, aber manchmal im Auto. wenn das Geschäftsbüsschen, ich nehme das manchmal und irgendwie funktioniert es nicht immer mit dem Nattel verbinden und dann schießt es mich an, dass es irgendwie lange ausprobieren und dann höre ich einfach Radio. Oder manchmal nehme ich so ein Mietauto mit so einer Mobilitätsstation bei uns im Quartier Strössli Und dort ja, läuft halt einfach der Radio. Und ich habe jetzt angefangen, SRF 2 Kultur zu hören. Und dann höre ich, ich brauche das Auto vor allem, wenn ich ins Tennis fahre am Morgen. Und dann ist irgendwie so 8 oder 7, je nachdem, wenn ich gehe. Und dann fahre ich so zur Klassik auf Ebike ins Tennis und nach dem Tennis wieder zurück. Und letztes Mal war das Radio noch eingestellt im Geschäftsbüssli. Und wir sind eingestiegen, um neu mit denen zu fahren. Und dann war halt immer noch SRF 2 Kultur drin. Und weil mein Vater ja jetzt ab und zu bei uns arbeitet, hat der Vater Iga das erst gesagt, ah, hat echt der Thomas als letztes Auto gehabt, da läuft die SRF 2 Kultur. Und ich gesagt, nein, das bin ich.
Geil.
Und dann das andere Mal, wenn wir das Auto sonst mal privat brauchen und Ramona und ich fahren weg, dann schalten wir den Sender um. Ich glaube, ihr gefällt es jetzt ein bisschen weniger. Und dann haben wir aber auch so einen Internetradiosender entdeckt, nämlich Spoon Radio.
Spoon?
Ja, die läuft einfach nur so Rockmusik.
Ja.
Und gefühlt, also einmal, ungelogen, ist nach jedem Song der Spoon Radio Jingle gekommen. Und dann ist wieder ein Song gekommen. Es ist immer so Spoon Radio. Und dann ist wieder weitergegangen. Und das ist jetzt so ein bisschen unser Running Gag, wenn wir im Auto sind und Radio hören, dann freuen wir uns eigentlich schon fast mehr auf den Radio Jingle.
Ja. Cool.
Ja, das ist meine Radioerfahrung.
Vintage Radio. Ja, da
ja das kann ich auch. Aber die sind auch immer, gehen immer am Schluss so auf. Das könntest du jetzt vielleicht analysieren irgendwie.
Ja, das natürlich schon. So ein Jingle. Macht noch Sinn irgendwie.
Wäre es vielleicht etwas für dich, noch das fünfte Standbein?
Ein Jingles erstellen. Wow, jetzt müsste man glaube ich recht aus den Fingern saugen. Das käme jetzt glaube ich nicht so naturally.
Apropos Nostalgie, hast du Friends geschaut früher?
Oh mein Gott, ja!
Es gibt doch eine Folge, wo die Phoebe auch mit dem Smelly Cat irgendwie einen Jingle...
Ah, das weiß ich.
Oder kommt aus, dass sie früher mal eine Partnerin hatte, wo sie zusammen Musik gemacht haben und dann die sie aber betrogen hat, weil sie einen Song, den sie zusammengeschrieben haben, für einen Jingle gebraucht haben, dann kommen sie zusammen spielen und dann passiert das Gleiche nochmal irgendwie.
Irgendetwas. Ja, die Phoebe-Geschichten sind mir manchmal ein bisschen zu abgespaced.
Ah, schon.
Yes. Ah, darum bist du jetzt auf Friends gekommen. Lustig.
Ja, genau.
Ja, das ist eine von den wenigen, ich kenne gar keine Serie. Aber Friends.
Aber Friends, ich habe das Gefühl, die kennt man auch und die ist ja immer noch super erfolgreich. Die läuft ja immer noch. Das ist immer noch eine der meistgestreamsten Fernsehserien.
Und auch ein bisschen zeitlos.
Genau. Hey, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Gehen wir zurück zu dir. Du hast vorhin gesagt, als erstes Musiktherapeutin, hast du Lust zu erzählen, was du alles machst? Du hast es schon kurz angeschnitten, aber vielleicht kannst du ja ausholen, was...
Also was ich als Musiktherapeutin mache?
Ja, nein, oder einfach allgemein von den Sachen, die du vorhin erzählt hast, was stelle ich mir da drunter vor?
Jetzt darf ich zu allen wieder ausführen.
Ja.
Meine Idee wieder komplettieren.
Genau.
Also, aber ich fange bei der Musiktherapie an. Momentan arbeite ich in der Luzerner Psychiatrie, in der Akutklinik im Kantonsspital, mit Erwachsenen als Musiktherapeutin und arbeite in eigener Praxis. Ich habe einen eigenen Raum, wo ich Musiktherapie so quasi ambulant oder in selbstständiger Tätigkeit auch noch anbiete. Genau. Und dann Singer-Songwriter, aber darum habe ich gesagt, momentan am meisten als Musiktherapeutin. Das ist jetzt das, was am meisten Raum nimmt. Am zweiten, nein, dann muss ich eigentlich weitermachen beim Mama sein. Das nimmt nimmt wahrscheinlich eigentlich mehr Raum ein. Genau, das ist halt auch ein ziemlicher Fulltime-Job, wenn ich nicht gerade als Musiktherapeutin arbeite. Genau, ich habe eine zweijährige Tochter. Dann als Singer-Songwriterin, ja, hat die irgendwie also für 4, 5, 6 Jahre hat es noch viel mehr Raum gerade eingenommen. Wo ich eine CD aufgenommen habe, 2016. Und nachher, die Jahre, 2, 3 nachher, viel Konzerte gespielt habe. Einfach so kleine Sachen mit meiner Band. Die gibt es heute noch. Das war ja in meinem Podcast mal die Frage. Habe ich so cool gefunden. Ob ich eigentlich noch Jasmin Larue, genau, noch Musik macht. Und ja, die macht noch Musik. Aber wirklich sehr sporadisch. Und eigentlich nur auf Anfrage. Mhm. Ich habe mir dann irgendwann den Luxus oder den Abstieg.
Gell, wenn du es mal geschafft hast.
Den Abstieg erlaubt, muss ich fast so sagen, dass ich wirklich nur noch auf Anfrage spiele. Das heisst, ich spiele natürlich mega wenig, aber es ist irgendwie gleich cool. Die wenigen Konzerte, die wir in den letzten, ja, das sind dann vielleicht zwischen 1 und 4 Konzerte pro Jahr, aber die dafür einfach nur noch auf Anfrage so. Und das ist irgendwie auch cool, wenn es halt so entsteht und nicht mehr so der Hustle von, du kennst es.
Ich kenne es ein bisschen.
Sich ein Konzert organisieren und dürfen spielen, ist einfach anders, als wenn jemand fragt.
Absolut.
Genau. Und jetzt haben wir auch wieder 2 in der Pipeline für den Frühlingssommer.
Wo
Wir werden, das ist noch nicht aufgeschaltet, aber ich glaube, ich darf das sagen, in der Villa Musik spielen wir dann. Hast du das mitbekommen? Die machen, ich glaube, auch so Zwischennutzung.
Stimmt, irgendwie. Bin ich in Semi.
Ah.
Ist das oben dran neben dem...
Neben Misami.
Ja, ist das Gebäude?
Ja, genau.
Ja, da bin ich in Semi gegangen.
Ah,
das
wirklich?
Ist unser Schulhaus.
Ah, crazy.
Weil wir sind ja früher nicht unten gewesen, dort, wo es kurzig ging. Und dann, weil Semi ausgelaufen ist und es hat immer weniger Jahrgänge gegeben, sind wir nur noch 3 Klassen gewesen und dann sind wir dort in der Villa Musik.
Bist du im Letzten gewesen?
Im Letzten gewesen, ja.
Wenn ich Semi gemacht hätte, wäre ich auch im Letzten gewesen.
Ah ja,
es ist mal kurz zur Debatte gestanden, aber nachher gleich nicht. Genau, die möchten dort veranstalten irgendwie verschiedene Sachen. Die haben, glaube ich, jetzt eine Webseite oder von einem Quartierverein irgendwie und möchten noch coole Sachen dort oben. Und dann hat sie so einen Salon, nennen sie es, glaube ich. Mhm. Und dann spielen wir dort im Mai. Am Muttertag. Mhm. Aber es ist noch nicht aufgeschaltet, weil wir jetzt das erst gerade organisieren. Aber da ich ja die Quelle bin, nenne ich das jetzt da mal. Mhm. Und am 24. August spielen wir auch so ein Quartierfest auf dem Löwenplatz. Wir sind aber, glaube ich, recht so ein bisschen eine Chance. Mhm. Quartierverein von dort.
Löwe.
Das ist aber nicht Löwenplatz, nehme ich mal an. Genau, dort spielen wir am 24. August. Mhm. Hey, ja, es ist die Saison von der Quartierverein-Veranstaltung. aber es zeigt so ein bisschen, was wir so spielen. Mhm. So kleine Sachen. Letzten Sommer haben wir auch die meisten für aussen gespielt.
Wie ist das so, wenn probet ihr denn auch regelmäßig oder probet ihr denn, ist das, wenn du dann 4-mal im Jahr die Songs lernst, die immer wieder neu?
Das ist halt das Coole, dass wir schon seit 6 Jahren zusammen spielen. Nein, warte, was habe ich gesagt? 16, jetzt geht es jetzt 8 Jahre. Mhm. Seit 8 Jahren zusammen spielen. Ursprünglich haben wir noch die CD, haben wir die 5. aufgenommen und jetzt sind wir noch die 3.
Was für Instrumente sind nicht mehr dabei? Oder hat's die anderen gar nicht, hat sich herausgestellt, dass die anderen 2 gar nicht gemacht hat?
Nein, die fehlen mega, aber ich erkläre es immer so ein bisschen, die sind einfach so Dekoration halt. Mhm. Also die Mandoline und das Banjo, wo das Ebi gespielt hat.
Ah.
Das ist dann so der Link zu dort, wo ich im Podcast erwähnt wurde.
Genau.
wo mega toll ist für die Aufnahme und wir haben nachher etwa noch 2-3 Konzerte zusammen gespielt. Und also ich habe es natürlich grossartig gefunden mit der Mandoline und dem Banjo. Aber es funktioniert auch ohne. Mhm. Und der Silvan hat Klavier und Akkordeon gespielt auf der Aufnahme und nachher auch etwa noch so 2-3 Konzerte. Mhm. Und es war aber wie dann so klar gewesen, sie 2 haben ihre anderen Projekte noch. Genau. Und jetzt habe ich einfach noch Bassist und Perkussionist.
Aber du spielst auch Solo.
Ich spiele auch noch Solo.
Ja.
Genau. Mit Gitarre und Mundharmonika.
Genau. Haben wir letztes Jahr am There Worst Bands.
Ah, Logo!
Ja, das Vergnügen gehabt. Und dort war ja ein sehr, sehr interessantes Konzert gewesen, schlussendlich. Unplugged.
Stimmt.
Und gewollt, fast.
Fast ein bisschen, aber eigentlich auch.
Aber eigentlich noch am
Ende. Eigentlich gut. Ja. Also ich bin froh, dass es verhebt hat. Mhm. Ich spiele sehr gerne Unplugged. Aber es muss natürlich ein Setting sein, das das verhebt. Mhm. Stimmt, das habe ich jetzt völlig irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, am 5. November.
Ja, genau.
Ja, das gibt es auch manchmal, ja.
Und hast du gesagt, du bist auch noch in der Theaterszene unterwegs?
Ja, genau. Aber das ist noch so ein bisschen meine Musik- und Bewegungspädagogin Überbleibsel. Falls man mal nachher noch über meine Ausbildung redet, dann ich jetzt das nicht vorgreifen.
Kannst du es sonst auch vorgreifen und wir lernen das nachher?
Ja, vielleicht auch, aber das gar nicht sagen. Gewusst. Also ich habe ursprünglich einen spannenden Werdegang. Ich habe ursprünglich eine Musical-Ausbildung gemacht.
Wie macht man eine Musical-Ausbildung?
Indem man Musical studiert.
Wo kann man das machen?
Eigentlich nur im Ausland. Also dazu mal, ich glaube, das ist immer noch so. Ich habe hier in Luzern so einen Vorkurs gemacht. Und
bei der Musical Factory.
Genau, der Musical Factory. Und dann musst du dich eigentlich so vorbereiten auf die Aufnahmeprüfungen. Das sind Aufnahmeprüfungen in Deutschland und Österreich. Mhm. Halt im deutschsprachigen Raum, weil auch in der Schweiz kannst du dann, meines Wissens, das war 2007, 2008, hast du das einfach im Ausland machen. Und ich habe dann 5 Orte eine Aufnahmeprüfung gemacht. Zuerst habe ich gedacht, ich ging an PH. Nach meinen Zwischenjahren, wo dann eben Semi nachher ausgelaufen war. Mhm. Und dann war ich eine Woche an der PH gewesen. Und habe mich nachher wieder abgemeldet. Und dann nachher auf die Musical. Das ist dann halt schon da. Dann bin ich nachher auf Wien 3 Jahre studieren. Mhm. Genau. Und habe nachher herausgefunden, dass ich nicht auf dem arbeiten will.
Wieso nicht?
Die Welt. Oh, hey, es ist. Was habe ich? Ich habe immer so ein bisschen. Aber ich habe die Geschichte 100 Mal erzählt.
Okay. Aber
ich
erzähle sie noch nie on record.
Noch nie on record. Ich erzähle es auch gern. Also, weil es auch. Gleich immer noch ein Teil ist von mir. Und ich erzähle auch gerne, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Spielt auch immer noch in all meine Berufe rein, die ich jetzt mache, finde ich. Habe auch immer noch Freundschaften aus dieser Zeit. Aber es war auch tough gewesen. Mhm. Also, ich habe gerade jetzt diese Woche einen Freund getroffen, wo mir studiert hat. Und wir haben wirklich so ein bisschen über Traumas auch geschwätzt. Also so diese Ausbildung. Was Körperbild, Bodyshaming angeht, also eine tanzfokussierte Ausbildung, viel Essprobleme und also ich jetzt nicht in dem Sinn, aber dass mich das auch sehr negativ prägt hat, was mein Körperbild angeht.
Mhm. Hört man noch viel, finde ich, so, wenn es im Tanzbereich ist.
Mhm. Ja. Und unsere Musical ist eigentlich Tanz, also Bewegung, Schauspiel und Gesang. Mhm. Und unsere ist aber sehr so ein bisschen fokussiert gsi auf den Tanz. Und das hat mir eigentlich ein bisschen die Freude am Tanzen genommen. Und einfach so die Oberflächlichkeit von dieser Welt. Also es ist so viel um die Looks gegangen. Und du bist, mein Ding war eigentlich immer die Stimme gsi. Immer geheißen, ja, du hast ja eh so eine super Stimme, aber du musst jetzt im Tanzen noch ein bisschen aufholen. Ich bin gar nicht so in der Stimme gefördert worden, weil es eben so geheißen, das hast du ja schon. Mhm. Und zum Teil bin ich halt gar nicht an einem Vorsprecher bin ich gar nicht zum Singen gekommen, weil man ist reingekommen. Dann haben sie dich so angeschaut und dann haben sie gesagt, ja.
Merci fürs Kommen.
Sie haben dann noch gesagt, ja, singen Sie etwas. Aber sie haben dich nachher dann netter, also ja. Sie haben dich dann nachher unterbrochen und gesagt, ja, ist gut. Und du hast eigentlich schon von Anfang an gemerkt, es spielt gar keine Rolle, wie du singst. Mhm. Hey, ja, und das hat mich natürlich, also das hat mich kaputt gemacht. Und ich bin wie nicht der Typ gewesen für das, für in dem irgendwie Stand zu haben. Und auch die Kreativität, die mir gefällt hat. Man war eigentlich nur ausführende Kraft. Mhm. Du hast das gemacht, was sich die Choreografin ausgedacht hat. Du hast das gemacht, was der die Songs geschrieben hat. Der Regisseur, Regisseurin, die irgendwie noch ein bisschen kreativen Handlungsspielraum hatte. Du hast einfach eigentlich ausgeführt.
Mhm. Bist du ein Marionette quasi.
Voll. Oder? Und im Ensemble hast du dann möglichst, das ist eigentlich das Ziel gewesen, dass du eigentlich möglichst gleich aussiehst wie die Person rechts und links von dir. Und da habe ich gemerkt, das hat irgendwie für mich nichts mit Kunst machen zu tun. Und ich gemerkt, das will ich nicht, obwohl mir die 3 Disziplinen mega gefallen haben. Genau.
Und hat dich denn das auch nachträglich noch beschäftigt? Oder hast du einfach gemerkt, das ist nicht meine Welt, heavy, mache ich nicht mehr abgeschlossen? Oder hat dich das nachher weiter verfolgt? Quasi,
ich habe es dann recht gut können loslassen. Also ich bin nachher auf New York City.
Ich habe die Tasse ausgehört. Für die, die nur zulassen, sie lüpft ihr ein Tasschen, das New York
ist. Aha, stimmt. Hey, ja, und hat dort noch so ein bisschen, ich bin sehr viel auch einsam gewesen in dieser Ausbildung. Mhm. Wir hatten so viel Schule gehabt. Ich hatte wirklich keine Zeit, mega ein Social Leben aufzubauen außerhalb der Schule. Und die Leute von der Schule sind mir einfach. Also ich habe nicht mögen, dann auch noch irgendwie am Samstagabend mit denen etwas machen.
Ständig, ja.
Und das ist eigentlich so ein bisschen die einzige Zeit, die wir frei hatten. Am Sonntag manchmal hast du noch irgendwie können Haushaltssachen machen. Und es ist ja wirklich so vom Morgen bis am Abend. Und in dieser Einsamkeit haben viele Friends gehabt. Und habe eigentlich auch Songs geschrieben. Mhm. Habe autodidaktisch dann auch von Gitarre spielen und habe dort so ein bisschen dieser Kreativität, dort habe ich eigentlich auch von, ja, so Songs in Kinderschuhen, die sind nachher nie irgendwie auf eine Bühne gekommen, aber das hat mir dort irgendwie so ein kleines Ventil irgendwie gewesen. Und bin ich nachher fertig gewesen und habe ich gefunden, New York vereint wie so ein bisschen, so ein bisschen die Hochburg von Musicals, mhm, und auch die Hochburg von Strassenmusik und so Singer-Songwriter. Da hat sich das irgendwie so stimmig angefühlt und bin ich auf New York eigentlich so ein bisschen mit dem, dass ich jetzt wie so herausfinde, in welche Richtung, mhm, verschlägt es mich. Genau. Und ich habe, glaube ich, 2 Auditions gemacht. Also ich habe dann gedacht, ich ging dann so in Tanztrainings und vielleicht noch einmal vorsingen oder so. Und ich habe mir Strassenmusik und Open Mics gemacht.
Wie lange bist du in New York gewesen?
3 Monate.
Ja.
Genau. Und habe dann eigentlich nachher so das Musical wirklich so ein bisschen können hinter mir lassen und ein bisschen ablösen durch eben das selber Songs machen, Open Mics spielen. Ja, das hat es eigentlich wie so ein bisschen abgelöst. Und nachher bin ich so zum Verona 3000-Projekt gekommen. Den habe ich eigentlich nachher nicht.
Hast du in New York für ein grosses Casting für Verona 3000?
Hey, ja, das ist für mich, also es ist für mich ein mega Glück. Also ich habe dort wirklich nachher nicht gewusst, was machen. Mhm. Ich war dann doch schon also alt, gewesen, 26. Ich bin nachher noch einmal gereist, habe gearbeitet, Studijob. Und dann dachte ich, ja super, jetzt habe ich meine erste Ausbildung und ich weiss, ich will wie nicht auf dem arbeiten. Was mache ich jetzt? Mhm. Was mache ich jetzt auch mit dieser Ausbildung, die ich eigentlich abgeschlossen habe? Und dann, ja, Verona 3000 ist so, ich zeige es immer so, es hat so eine mega Wendung in allen Bereichen meines Lebens. Freundschaften, Beziehungen, beruflich. Und ich habe dann dort nachher gemerkt, dass ich wie das Pädagogische kann verbinden mit meiner Musical-Ausbildung.
Was war denn dein Job bei Verona 3000?
Ich habe dort schlussendlich Choreografie gemacht und Co-Leitung öffentliche Kommunikation. Also ich bin dort sehr auch in Produktion und am Anfang waren wir aber noch ein kleineres Team gewesen. Dort habe ich auch noch Fundraising, Geld suchen und ich bin nachher ja, ziemlich nahe mit der Regie und musikalischer Leitung. Auch im ganzen Drama von Schwierigkeiten. Und ich sehe uns noch das dritte in meiner damaligen Wohnung in der Küche sitzen und wir haben, glaube ich, alle geheult und gesagt, es geht nicht auf. Und nachher ist es so gut gekommen. Und es hat mich, also es war so eine Lebensschule für so viel. Und meine Link eigentlich, dort bin ich nachher drauf gekommen, dass man wie Pädagogik auch einfach im künstlerischen Sinn machen kann. Und dann auch so ein bisschen der Rückdings zu der PH. Und so bin ich nachher drauf gekommen, an Musik- und Bewegungspädagogik zu studieren. Eigentlich wegen Verona 3000, das habe ich mir vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass man das kann machen kann.
Kannst du schnell in 5 Sätzen erklären, was Verona 3000 ist? Weil, Spannungspause, wir haben letztes Mal Jonas und ich über Verona 3000 geredet. Ich bin nicht ganz sicher. Mit dem Vater oder mit irgendjemand anderem. Und wir sind plus minus 10 Jahre älter als er. Und wir haben gemerkt, bei uns war das so das grosse Ding.
Yeah.
Das kennen alle, ja, haben das Gefühl.
Ja.
So
eine, gehört, eben gehört.
Oder ja, gewusst, dass es gibt. Voll. So kann es gewusst, dass die 2 Jahre...
2012 bis 2014.
Ja. Wo das so in der Mache war, habe ich das Gefühl, dass man das mitbekommen, mhm, dass es gibt. Aber ich habe das Gefühl, es ist so wie, es gibt eine Range von einem Alter, wo das ja, wo in dem Interessensgap drin war, wo das ja, mitbekommen hat. Ja. Und dann, wer älter war, also das ist jetzt so pauschal gesagt, weniger und die Jungen
wissen
gar nicht, dass es existiert hat.
Ja, voll. Ja, sehr gerne. Ich schaue, ob ich sie 5 Sätze.
Kannst du dein Projekt Dossier wieder führen, grübeln?
Nein, ich will es nicht so. Ich tue es jetzt lieber in der Retro-Perspektive. Okay. Einer meiner Lieblingssätze war, es ist ein grosses, wahnsinniges Projekt. Das haben die Medien so geschrieben. Und genau, das war es auch. Wir haben das so aus dem Boden gestampft. Ohne Trägerverein hinten dran. Einfach so einen Verein gegründet für das Musical-Projekt. Mhm. Und es war schlussendlich ein Jugend-Musical-Projekt, wo wir mit Laien zusammen, sagen, überleiten wir, das muss gendern. Laieninnen, glaube ich nicht, oder?
Klar,
der Gender-Radar läuft, läuft ständig.
Ja, ich gerne kommentieren unten im Video, danke.
Ja, weil, oh mein Gott, also. Ja, nein. genau, mit Laiendarstellenden. Und ich habe mich eigentlich ursprünglich ich muss es nicht von mir erzählen, wie Verona 3000 ist. Aber man kann vielleicht gleich sagen, wir haben ja nicht gewusst, was es ist. Ich bin nicht ganz von Anfang an dabei gewesen. Sie haben dann so Werbungen gemacht im Bus, dass man sich dort bewerben kann. Und darum kennen es viele Leute auch so ein bisschen etwas Ominöses ist es auch gewesen, vielleicht für gewisse geblieben. Und die es aber dort kennengelernt haben, ist eigentlich eben mit Laien zusammenarbeiten. Und es hat dann nachher ein professionelles oder semi-professionelles Künstlerinnen-Team gegeben, wo das Ganze geleitet hat, wo aber auch alles Leute unter 30 waren.
Der Dani Korber war dort dabei.
Er und der Josef Sieber waren so die Hauptakteure, die das Ganze angerissen haben und haben sich dann ein riesiges Team rundherum gebaut. Und ich bin dann ziemlich bald, nachdem sie angefangen haben, so dazugekommen und habe dann eben gemerkt, als Darstellerin bin ich eigentlich jetzt wieder der falsche Hintergrund. Aber ich bin dann eigentlich so eben das künstlerische Team gekommen. Von Leuten, die entweder in Ausbildung sind oder fertig ausgebildet, aber noch sehr am Anfang, wo das Ganze geleitet haben. Und die Teilnehmenden sind eigentlich dann Leute zwischen 15 und 25 gewesen, die aus ganz verschiedenen Hintergründen dort mitgemacht haben. Und dann haben wir während 2 Jahren zusammen ein Musical von Grund auf neu geschrieben mit Geschichte und Rolle und Musik und schlussendlich nachher aufgeführt.
In einer riesigen Inszenierung? Also
ja, wir hatten nachher 19 Aufführungen gehabt, im Frühling 2014 in einer alten Turnhalle, die wir umfunktioniert haben, zu einer Bühne auf der Almend. Genau, und sehr viel über Mund-zu-Mund-Bewerbung auch gelaufen ist. Wir hatten zwar schon andere Werbung gehabt, aber die Leute haben sich nichts darunter vorstellen. Vielleicht haben viele den Kleber gesehen, der dann überall stand. So ein Herz mit einem schwarzen A drüber. Und am Anfang haben wir nicht so viele Leute gehabt. Und nachher ist es dann wie angezogen, weil es wirklich durch das Band mega gut angekommen ist. Leute, die gesagt haben, ich habe sonst nicht gerne Musicals, aber Verona 3000 war anders. Halt mit alles Live-Musik. Und schlussendlich ist es nachher so ausverkauft gewesen, dass es auch viele Leute gibt, aber vielleicht jetzt in unserem Alter sagen, ja, ich kann es noch schauen und ich kann es nicht mehr schauen, weil es nach dem Schluss wie voll war. Das sind natürlich mehr als 5 Sätze.
Nein, es sind lange Sätze.
Okay, mit Kassen zwischen. Genau, ich habe keinen Punkt gemacht.
Es war ein Satz, jetzt hast du noch 4.
Cool. Ja, ich werde mega gerne drüber. Mein Leben sehr.
Ich muss sagen, es begegnet mir auch immer wieder hier im Podcast. Aber der Dani war da, der Adi Spring war mal da, der dokumentiert hat.
Ja, stimmt.
Larissa.
Ah, ja.
Mit ihr war zwar nicht im Podcast, mit ihr habe ich auch zu tun. Und irgendwie begegnet uns das immer wieder.
Ja, und es hat auch nicht nur mein Leben verändert.
Also ja, ich habe das Gefühl, es ist wirklich
viele Leute, die jetzt wirklich auch künstlerische Karriere gewisse auch machen. Wo ich glaube, ist das so ein bisschen der erste Bühnendings gewesen. Ja.
Ich habe lustigerweise den Adi vorher schon mal kennengelernt, im Zivilschutz kennengelernt. Weil er ist fotografieren, irgendwie eine Kamera, und mich interessiert und so, und dann erzählt, dann mache ich das. Und ich bin dann 2-mal mit ihm noch mit, um die Doc zu drehen, die er gemacht hat.
Bei Verona?
Ja, ich bin 2-mal an einer Probe gewesen, drehen. Aber ich
dann hätten wir uns dort gesehen.
Wahrscheinlich haben wir uns dort mal gesehen. Aber irgendwie ist gerade alles ein bisschen zu viel für mich. Und ich musste dann wieder absagen, dass ich nicht weitermachen. Ja. Aber ich bin 2-mal dabei gewesen und habe es dann halt einfach ein bisschen mitverfolgt. Aber ich habe es nie gesehen am Schluss.
Schau, jetzt du gehörst
zu denen. Ich gehöre zu denen.
Der Adi ist ja wegen mir bei diesem Projekt dabei gewesen. Ich habe ihn auch schon vorher kennt.
Ah, voll lustig. Ja. So schließt sich der Kreis.
Und wir haben uns eigentlich, also wir haben uns nicht wegen dem kennengelernt, wir haben uns kennengelernt, weil er der Cousin ist von meiner Mitbewohnerin in Wien, wo ich studiert habe.
Das ist lustig, alle.
Und wir haben nachher, er hat nachher meine ersten Musikvideos gemacht von meinen Songs. Und er hat mich auch sehr, pusht im positiven Sinn, also die Musik weiterzumachen.
Ja, voll cool.
Und ich dort noch so mega in den Kinderschuhen gewesen bin. Und auch durch die Musikvideos, die er gemacht hat, so ein bisschen eine Sichtbarkeit, eine Wichtigkeit irgendwie bekommen
haben. Voll schön.
Ja, voll.
Hey, nachher hat das Verona 3000, Klammer zu, hat das stattgefunden gehabt. Und hast gemerkt, Pädagogik, Musik,
genau, ich weiss jetzt doch wieder, was man mit meinem Leben könnte, in welche Richtung das könnte gehen. Und habe dann während, eben Verona 3000 ist 2 Jahre gegangen. Mhm. Und ich habe dann nach einem Jahr die Ausbildung angefangen an der ZHDK. Musik- und Bewegungspädagogik, Master. Das war sehr cool, dass ich einen Master machen konnte. Weil meine 3-jährige Musical-Ausbildung ist halt nicht auf Bachelor, wie sagen wir, im Bachelor-System gewesen. Und die sind aber cool in Zürich und haben gesagt, Bachelor-ähnlicher Abschluss hat es geheissen. Mhm. Und haben sie gesagt, ja, sie haben 3-jährige Ausbildung gemacht mit Abschluss. Oder? Und ich so, ja gut, dann machen sie einen Master bei uns. Ja, das war mega cool, weil ich bin schon über Mitte 20 gewesen und konnte mir irgendwie nicht vorstellen. Und es war halt auch dann mehr so ein bisschen Teilzeit gewesen und ich habe dann eigentlich schon angefangen zu arbeiten als Musik- und Bewegungspädagogin an einer Sonderschule. Das war eine tolle Stelle gewesen, mit so ein bisschen verhaltensauffälligen Kindern und habe mit denen Musik und Bewegung gemacht und habe nachher den Master gemacht, 2 Jahre. Und bin nachher eigentlich so ein bisschen ins Schulsetting reingerutscht, aber auch immer im Projekt noch Setting geblieben. Mhm. Und bei der Schule habe ich jetzt einfach ganz weg aufgehört. Das ist wieder auch, es ist alles so ein bisschen fließende Übergänge.
Wie bist du denn von der Pädagogik in Therapie gekommen?
Genau. Das hat auch mit meiner ersten Stelle zu tun gehabt, an der Sonderschule. Die war in Zürich gewesen, und ich habe dort eigentlich nur aufgehört wegen Pendeln. Mhm. Und dort hat nachher, als ich etwa 2-3 Jahre dort gearbeitet habe, was mir sehr gefallen hat mit diesen Kindern, aber es war auch sehr anspruchsvoll gewesen. Also eine Klasse von 3 bis 6 hat sich angefühlt wie eine ganze Klasse. Mhm. Und dann hat meine Schulleiterin plötzlich so gesagt, ja, es sei jetzt noch jemand Neues, der im Team sei. Er sei Musiktherapeut und er arbeite im gleichen Raum wie ich, also wenn ich nicht dort bin. Und er arbeite einzeln mit den Kindern. Und ich so, was macht denn der? Und dann haben wir dann mal so kleine, ich habe immer so kleine Aufführungen gemacht. Und dann war es auch manchmal gewesen, dass der Musiktherapeut mit einem Kind etwas gezeigt hat. Und dann habe ich gedacht, hey, ich möchte auch einzeln mit dem Kind arbeiten können. Mhm. Und das war so ein Grund gewesen irgendwie. So ein bisschen das können individuell einfach noch auf die Menschen eingehen. Und gleichzeitig habe ich immer verschiedene Jobs gehabt und habe gleichzeitig schon in der Volksschule gearbeitet, wo ich halt wirklich Musikunterricht für 20 Kinder gegeben habe. Mhm. Und hat zum Teil einfach gesehen, was Musik kann bewirken. Auch bei, oder ich habe auch zum Teil gesehen, was Kinder für Probleme, soziale untereinander oder von daheim irgendwie haben. Und ich hatte einfach nicht den Spielraum gehabt, auf das einzugehen. Und dann hatte ich gleichzeitig noch einen Kollegen gehabt, der in der Musiktherapie aus Weiterbildung, es war eine Weiterbildung, war. Und hat dann gemerkt, hey, das Unterrichten ist irgendwie nicht ganz das, was ich zukünftig machen will, um so die Menschen zu begleiten. Mhm. Und dann ist das irgendwie dann plötzlich so klar gewesen, dass ich das berufsbegleitend mache noch. Also ich habe 2 Jahre nur gearbeitet und habe nachher die Weiterbildung angefangen, die dann noch 4 Jahre gegangen ist.
Und jetzt hast du gesagt, jetzt arbeitest du bei der Luzerner Psychiatrie und hast selber noch in Praxis. Mhm. Bist du dort angestellt in den Loops? Oder?
Ja, da bin ich angestellt.
Gut. Und das andere machst du aber als selbstständige Therapeutin. Genau. Und ich habe mich gefragt, ich habe keine Erfahrung mit Musiktherapie.
Ja.
Warum würde ich zu dir kommen in die Musiktherapie und was macht man dort? Ja. Was stelle ich mir darunter vor?
Hey, ja, das ist natürlich eine Frage, die ich viel gestellt bekomme, die immer wieder schwierig ist zu beantworten. Am liebsten sage ich immer, hey, komm mal in eine Session. Mhm. Ja, es ist wie auch sonst mit Musik. Ich finde auch Musikgenres beschreiben. Sage ich am liebsten auch, komm einfach an ein Konzert und sage, wie es auf dich wirkt. Und so ist es bei der Musiktherapie auch ein bisschen. Also ausholen.
Oder kannst du dir erzählen, wie du gerade schaffst mit Patienten?
Und ich kann gerade sagen, also ich schaffe auch selbstständig, weil es eine andere Arbeit ist, als wenn ich in einer Institution arbeite. Mhm. Und es ist jetzt nicht gleich, also ich bin jetzt nicht selbstständig, weil ich es mega cool finde, selbstständig zu sein. Wie vielleicht andere, die auch schon im Podcast von Selbstständigkeit erzählt haben. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der ist Informatiker und für ihn ist es wie so, seine Arbeit ist eigentlich gleich, ob er selbstständig arbeitet oder angestellt, aber die Bedingungen sind anders. Mhm. Und für mich ist es wirklich eine andere Arbeit halt. Mhm. Also in der Psychiatrie arbeite ich mit Leuten, die in einer Psychiatrie sind, zum Teil auf einer geschlossenen Akutstation. Und selbstständig arbeite ich mit Leuten, die, ich sage manchmal so ein bisschen wie du und ich, die einfach aus einer Persönlichkeitsentwicklung, aus vielleicht irgendwie Themen präventiv, wenn man irgendwie merkt, hey, ich möchte das oder das wie so ein bisschen anschauen, sei das Beziehungsthemen oder vielleicht Schlafhygiene oder Stressreduktion oder ja, einfach so ein bisschen dieser Schnelllebigkeit sich, ich sage jetzt nicht gerade eine Massage, aber es darf so in die Richtung gehen, von sich auch mal einfach Zeit nehmen und sich dürfen in die Hände von jemandem begeben, wo ja, dann wie so ein bisschen das abholt, was gerade so ansteht. Und das ist natürlich, ist in der Psychiatrie eigentlich auch, aber es zeigt sich natürlich dann ein bisschen anders. Dort sind halt Leute, die mit verschiedensten Krankheitsdiagnosen von Depression, Angststörungen, Panikstörungen, Schizophrenie sind, aber auch zum Teil einfach in einer akuten Lebenskrise, wo wie gerade einfach das Kartenhaus gerade schnell zusammengeht. Und dann dort einfach so ein Angebot an Therapien haben. Und Musiktherapie ist eine davon. Und viele Leute, also die meisten, noch nie von Musiktherapie gehört haben. Mhm. Und dann wie einfach mal so ein bisschen, ja, durch vielleicht die fallführende Person oder durch den Rapport, den wir dann besprechen, hey, für die Person wäre es vielleicht noch sinnvoll. Und das kann verschiedene Gründe haben. Es kann für Leute sein, die gar keinen Zugang haben über Gesprächstherapie. Es kann aber auch sein für Leute, die sehr gut sind im Reden. Wo wie so schwer ist, einmal ein bisschen in die Tiefe zu kommen und mal ein bisschen aus dem Kopf zu kommen. Es ist für Leute, die sehr viele Gedankenkreise haben. Und es ist dann wie so ein bisschen in eine körperliche, sinnliche, sage ich auch. Also halt über verschiedene Sinne, wenn man halt auch selber Instrument spielt. Und nicht nur Musik hört. Und ich habe sehr viel, also der Raum stellt man sich dann so vor, ist einfach ein Raum voll mit Instrumenten. Und es geht nicht darum, dass
wie
man
ein etwas... Musikzimmer an einer Schule.
Jein! Das löst einfach dann... Das ist krass, so viele Leute, die so viele negative Erinnerungen haben an Musikunterricht in der Schule.
Absolut, also ich kann das selber.
Ja. Genau, und gerade auch noch an Singen. Mhm. Und halt sehr viel auch mit Leistung verbunden ist. Und mit Lehren, oder? Und darum würde ich wirklich den Vergleich nicht machen, das Musikzimmer von der Schule. Sondern es hat auch wirklich andere Instrumente. Es hat viele Instrumente, die die Leute noch nie gesehen haben, die ein bisschen intuitiver sind zum Spielen, wo man zum Teil auch gar nicht kann lernen kann. Ich habe auch eine Gitarre und ein Klavier, aber sehr viele auch Instrumente, die man einfach muss drüber streichen oder einfach zwei Schläger in die Hand nimmt und wo es einfach ums Machen geht und darum, wie gefällt der Klang, was macht der Klang. So ein Eintauchen von, die Leute sagen oft, Zeit verging sehr schnell. Ja, und dann so ein bisschen können, also die Emotionen sind natürlich dann nahe, also natürlich nicht, aber es ist sicher für viele Menschen, dass die Musik sehr viel mit Emotionen kann zu tun hat. Erleben das auch viel, dass Leute sagen, die sagen, sie haben die Schwierigkeit, ihre Emotionen wahrzunehmen, die dann in der Musiktherapie möglich ist. Und wichtig dann aber für mich jetzt, das ist dann vielleicht auch ein bisschen individuell, aber ich finde auch, so habe ich es gelernt, ist dann auch immer der Transfer nachher auch in der Reflexion. Also es ist nicht ein, ich sage jetzt mal, ich hoffe, es fühlt sich nicht mehr ins Gärtchen trampet, aber wenn ich sage, eine Klangtherapie, wo man mehr einfach oder auch gewisse andere TherapeutInnen, die Klang brauchen, als so einfach als Berieselung, ist bei uns wirklich einfach auch nachher noch, dass man nachher noch drüber oder vorher und nachher auch
drüber tritt.
Und ich sage so, im besten Fall ist es eigentlich so ein Hin und Her Meandern zwischen körperlich-sinnlicher Erfahrung, wo man eben dann in einer Gesprächstherapie vielleicht nicht so hat, und aber nachher auch immer wieder reflektierend im Gespräch. Und die Leute manchmal erst nachher durch meine Frage nachher merken, was ist jetzt eigentlich passiert, durch dass wir jetzt eine halbe Stunde Lieder gesungen haben, zum Beispiel. Und dann, aha, und dann, wie fühlt sich das im Körper an? Und nachher so, dann gleich nachher auch wieder über den Verstand schauen, was hat jetzt das gemacht. Jetzt habe ich auch lange keinen Punkt gemacht.
Das wäre jetzt der zweite Satz.
Und das lässt sich eigentlich schon, also es lässt sich natürlich viel vergleichen, die Arbeit in der Psychiatrie und auch in der selbstständigen Praxis. Aber die Leute, die kommen, haben halt wie einen anderen Hintergrund. Aber ich arbeite auch sehr gerne in der Psychiatrie, weil es einfach auch einfach die Menschen sind. Und es hat mir auch sehr viel Berührungsängste genommen und auch Hemmungen, wo ich das Gefühl habe, ist schon auch in unserer Gesellschaft noch so, Psychiatrie und wow, was du schaffst in der Psychiatrie. Und es ist einfach so, hey, es sind einfach die Menschen, die dort sind. Und
ja,
es
ist natürlich
eine mega tolle Arbeit. Und schlussendlich unterscheidet es sich dann in der Arbeit eigentlich nicht so gross. Aber halt der Hintergrund von, oder vielleicht der Anteil an Gesprächen oder Themen, die dann du bearbeiten in einer Akutpsychiatrie, ist man auch nicht so lang, bleibt dann zum Teil halt ein bisschen an der Oberfläche. Und jemand, der dann wie in der selbstständigen Praxis zu mir kommt, ist dann halt wirklich auch ein bisschen an tieferen Themen und vielleicht ein bisschen längeren Prozess. Ich habe auch schon Leute, die nachher von der Klinik nachher wie nachher noch zu mir
kommen. Mitkommen sind, ja.
Genau.
Ich finde es spannend, ich kann es eben nicht so genau vorstellen. Ich habe selber auch Therapieerfahrung, also als Benutzer, wie sagen wir,
Patient. Klient ist so
gut, ja. Haben wir dann aber gar nicht überlegt, dass es so etwas wie eine Musiktherapie gibt. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mir persönlich sagt es jetzt mehr zu, ich kann reden.
Mhm. Also du bist einfach in einer Gesprächs-.
Ich bin einfach in einer Psychotherapie. Und habe das mega, mega gut gefunden. Aber ich glaube, was so viele Therapieformen so ein bisschen gleich haben, ist, dass zwar mittlerweile, ich weiß nicht, dass, wie du das wahrnimmst, aber ich habe das Gefühl, die Hürde, um eine Therapie in Anspruch zu nehmen, ist geringer geworden in den letzten Jahren. Mhm. Vielleicht ist das eine positive Auswirkung von Social Media und so.
Mhm, würde ich schon sagen.
Dass man es ein bisschen entstigmatisiert hat und vielleicht eher mal bereit ist, um so etwas in Anspruch zu nehmen. Aber für mich ich habe schon gewusst, es gibt etwas in Musiktherapie, aber ich kann mir einfach gar nicht darunter vorstellen. Und tatsächlich hat bei mir auch so ein bisschen der Link von Schulmusik wahrscheinlich als erster Gedanke ist der wahrscheinlich ausgelöst worden. So, dann bin ich dort und dann singe ich dir etwas vor. Genau. Oder was ist
ja, denn? Ja. Das ist, ja, also das, was du noch vorher gesagt hast, ich habe das Gefühl, wir reden auch mehr darüber. Man teilt viel mehr, dass man Therapieerfahrung hat und macht es durch das gesellschaftsfähiger auch, dass es weniger ein Tabu ist, das erlebe ich auch. Finde ich eine mega schöne Entwicklung. Ja, das, und ich finde auch, eben, das war auch in der Ausbildung so gewesen, auch der Begriff an sich, dass der halt wie noch so ein bisschen behaftet ist, dass dann gewisse Leute ihr Angebot anders nennen.
Ah ja?
Also jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, Leute mit einem Musiktherapie-Hintergrund, aber ja, dass halt das Wort Therapie einfach noch so sehr mit Krankheit assoziiert wird. Und ich mich dann wie auch gefragt habe, ja, will ich eher, dass der Begriff aufgeweicht werden kann, oder nenne ich es dann halt nicht Therapie? Mhm. ich bin jetzt immer noch bei Musiktherapie geblieben, aber ich glaube, das wird mir auch ein bisschen so ein bisschen zum Verhängnis, dass man sich nichts darunter vorstellen kann oder eben falsche Vorstellungen hat. Mhm. Ich habe, also jetzt eben, ich glaube, ich kann es schon sagen, also die Leute, die kommen, sind eigentlich alle begeistert.
Kann man das schon vorstellen, ja.
Aber dass man dann halt zuerst mal kommt, ist, glaube ich, so bei mir so die Hürde. Oder ich würde auch nicht sagen, ich kann jetzt nicht wie, sag jetzt in einem Yoga-Studio, wo du einfach so viel Konkurrenz wirklich hast. Ich glaube, das haben wir nicht. Es gibt etwa 4 Musiktherapeutinnen in Luzern.
Auf der Welt.
nein, jetzt bleiben wir mal auf der Welt Luzern. Also das ist weniger so. Und auch Leute, die sagen, sie haben dann gegoogelt, wählen dann mich aus, weil irgendwie so eine Webseite, also es sind alle, also eben heutzutage, also im Stilformat ist das gewesen, man muss heutzutage eine Webseite haben. Und dann unterscheidest du dich auch gerade. Und dann haben die Leute auch wirklich mich ausgewählt. Aber ich glaube, was schwieriger ist, für mich jetzt oder für mich als Musiktherapeutin ist, dass Leute auf die Idee kommen, in eine Musiktherapie überhaupt zu gehen. Weil man sich einfach so nichts darunter vorstellen kann. Und es kann sehr viel Gespräche haben, wenn jetzt jemand sagt, ich habe das gerne. Und es kann eben aber halt nachher auch noch so eine Erfahrung sein, wo man nachher darüber reden kann. Wo kann sein, eben, und du musst mir nichts vorsingen. Es ist sowieso, man muss nichts. Das ist mega wichtig. Ich habe wirklich schon Leute, wo sehr wenig Musik war, die auch sagen, für sie sei es einfach anders, in einem Raum von Instrumenten zu sein und mit mir ein Gespräch zu führen, als in einer Psychotherapie, wo es das nicht hat. finde ich auch mega spannend. Also, dass einfach nur schon die Atmosphäre eine andere ist. Es kann auch sein, dass einfach ich Musik spiele für die Leute. Ich ein Patient, der kommt schon seit länger dort, er macht eigentlich fast nie selber, was auch völlig legitim ist. Mhm. Es gibt dann eben Leute, die wir zusammenspielen. Es gibt Leute, die es dann mehr eben so um Songs, oder wir reden über Musik, auch über den Musikkonsum. Das ist auch schon Musiktherapie. Es gibt auch Leute, die einfach kommen und sagen, sie schätzen auch so die Ruhe halt auch. Und ich auch finde, gehört auch immer zu der Musik. Mhm. Also ein Stille aushalten, Stille geniessen. Und dann auch so ein bisschen die körperliche Erfahrung von den Instrumenten. Also man kann wie so Klangschalen auch auflegen auf die Hände oder auf den Körper. Oder ich habe auch so ein Instrument, das heisst Monolini. Das ist so ein bisschen eine Abwandlung.
Monolini.
So ein bisschen eine Abwandlung von einem Monochord, wo man auch auf den Körper auflegen kann, wo dann wie so die Vibration von der Seite als sehr angenehm und so ein bisschen verbindend. Das finde ich auch, kann stattfinden, dass wie so Körper, Geist, Empfinden so ein bisschen mehr als Einheit kann wahrgenommen werden, was bei vielen ein Thema ist, dass das irgendwie so weit auseinander ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass durch die körperlich-sinnliche Erfahrungen, dass eher kann stattfinden als einfach über Gespräche zum Beispiel.
Und ich finde es auch noch interessant, dass es für viele die Schulmusik, dass es für viele so dramatisierend fast schon ist. Mhm. Ist eigentlich noch schade.
Mega.
Hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass Musik, oder halt gerade wenn es ums Singen geht, dann etwas extrem Persönliches, Ungewohntes ist. Also so ein Beispiel, wo wir vor ein paar Jahren in der Band angefangen haben, uns so ein bisschen neu aufzustellen, jetzt sind wir nur noch das Dritte und jemand von uns sollte singen, oder wir brauchen einen Sänger. Mhm. Ist darum gegangen, oder? Jemand von uns muss jetzt weiter trauen zu singen. So. Mhm. Und wir haben das vorher nicht gross gemacht. Und der Mona und ich sind dann häufig zusammen im Bandraum gewesen und haben ein bisschen ausprobiert und so. Und dann ist es so lustig, es hat selbst dort so viel Überwindung gebraucht, einfach mal voreinander zu singen. Mhm. Und wir haben dann so lustige Vergleiche gemacht. Wir haben gesagt, hey, wir sind zusammen, wir sehen uns nackt und wir zeigen uns alle, oder? Und dann aber voreinander singen ist eigentlich eine ganz andere Hürde. Es ist irgendwie so etwas ganz Luftiges. Natürlich hat das mit dem irgendwie zusammen zu tun, dass das für das auch für viele irgendwie so ein bisschen traumatisierend ist. Mhm. Und dann wird man noch bewertet.
Ja, voll. Oder man wird ausgestellt.
Oder wird ausgestellt und im schlimmsten Fall ausgelacht.
Genau.
Und das, wie du beschreibst, finde ich, klingt für mich mega schön. Es wirkt auf mich so wie, hey, komm, wir gehen zusammen in Bänder und jammen. Und nachher reden wir darüber.
Ja, voll.
Also ist es vereinfacht.
Für Leute, die sich in dem schon wohlfühlen. Und es ist eigentlich das auf Leute, die noch nie Musik gemacht haben. Weil eben, es ist auch so, die Leute kommen dann und sind so, ja, aber ich spiele kein Instrument. Ich sage, ja, das ist völlig okay, das ist super, die meisten spielen keins. Super, dass sie da sind. Weil viele sagen, ich komme nicht, weil ich spiele kein Instrument. Das ist überhaupt nicht die Voraussetzung, sondern es soll eben wie ein Schämen können sein für Leute, die noch nie ein Instrument gespielt haben. Und einfach noch genau darüber reden, wie ist jetzt das gewesen, von was will ich mehr, von was will ich weniger. Und so das Leistungs... Ja, das den Leistungsgedanken können wegbringen, der so omnipräsent ist bei allem und leider auch bei der Musik. Mhm. Und es ist immer so, kannst du das Instrument spielen oder kannst du es nicht? Das finde ich so absurd. Und die Leute fragen mich natürlich immer, welche Instrumente können sie spielen? Und ich nehme sie dann halt auch immer ein bisschen hoch und sage, also ich kann alle spielen, so wie sie auch. Ja, nein, ich meine nicht das. Also, ja, ich kann schon denken, sie nicht das meinen. Ja, wo es so darum geht, ja, ich hatte gewissen Unterricht, aber da geht es auch darum. Und ich sage auch immer, ich habe nicht alle Instrumente gelernt, weil ich will zeigen, es ist auch ein bisschen, es geht mehr um Mut, um mal drauf los, dass man einfach auch mal Sachen ausprobiert, die man noch nicht kennt. Und es sind die meisten nachher einfach positiv überrascht, dass das ja gar nicht so schlimm tönt oder dass es gar nicht so schlimm ist. Oder, also ja, das ist nachher mega toll an, an meiner Arbeit. Und eben dann mehr wieder, und wirklich manchmal so ein bisschen, aha, ja, Musik hören macht ja das, könnte dann auch ein Instrument spielen, diesen Effekt haben, von es entspannt mich, es zeigt mir etwas über meine Identität oder über Gefühle, die irgendwie abgeholt werden, wo man sich gehört fühlt,
ja.
Ja, wirklich so ein bisschen, also alles andere als in der Schule.
Mhm.
Und gerade mit der Stimme auch. Ich hatte auch, jetzt auch schon Leute, die extra kommen, weil sie das Gefühl haben, sie haben irgendwie ein Gefühl, dass die Arbeit mit der Stimme oder Singen ihnen könnte etwas Gutes tun. Aber es sind so viele Hemmungen und kommen eigentlich auch dem. Und dann wäre zum Beispiel ein Gesangsunterricht wieso nicht das Richtige.
Mhm.
Und wir gehen dann wirklich sehr kleine Steps, um auch eine Stimme zu finden. Ja, und einfach das noch, was du vorher gesagt hast, ich weiss nicht, wie er geheißen hat, aber ich habe mal einen coolen Podcast gehört. Ich meinte, ob es echt vom, irgendwie vom SRF irgendetwas. Vielleicht finde ich den noch. Wo es um Stimmen und Hemmungen gegangen ist und auch wirklich so ein bisschen über Studien, weil ja das, es gibt ja eigentlich am meisten Studien über Singen.
Ja.
Also jetzt in der Musiktherapie-Dings. Okay. Mhm. Und dass ja das so auch, was das alles macht und es tut alle Zellen in Schwimmung bringen. Mhm. Und es ist eigentlich, es wirkt und tut Botenstoff aussenden und Glückshormon. Und dann die, glaube ich, auch wirklich noch ein bisschen, so ein bisschen wissenschaftlich auch erklärt haben, was hat denn das eben das Intime? Wie erklärt man denn das, dass es für so viele Leute auch so intim ist, eben intimer als sich nackt zu zeigen? Und ich habe das mega gut gefunden.
Das ist ein mega schöner Schluss. Wir kommen langsam gegen das Ende zu. Wir haben noch ein Thema angesprochen im Vorgespräch, wo wir gar nicht jetzt reingebracht haben.
Ja.
Jetzt weiss ich nicht, ob wir das Fass auch noch auftun oder ob wir da langsam gegen Schluss kommen wollen. Wie fühlst du dich so? Was ist dein momentane Befinden?
Mein momentanes Befinden ist so, was, die Zeit ist schon
rum. Cool. Wir sind schon über eine Stunde dran.
Wow!
Mhm.
Ja,
und du hast vier Sätze gesagt.
Ja, verrückt. ja, also verrückt, es geht mega schnell.
Mhm.
Und es ist so alles ein bisschen ineinander.
Alles ein bisschen ineinander reingegangen.
Verwoben.
Und
hat sich mega natürlich so angefühlt. Darum ist vielleicht die Zeit auch so schnell umgegangen.
Ich glaube, es ist häufig so. Das fällt mir noch viel auf, wenn wir die Podcast-Sessions machen, dass man so ein ins Gespräch kommt. Ich finde, am Anfang braucht es ein bisschen, um ein bisschen reinkommen. Und dann plötzlich ist man halt in einem Gespräch. Und dann, zack, ist die Zeit vorbei.
Mhm.
Ja, vielleicht ist ja das ein Thema für noch einen anderen Podcast, für ein anderes Mal.
Ja.
Und vielleicht lassen wir es jetzt einfach so offen und die Leute sind nachher interessiert, genau. Was es dann schlussendlich
gegangen ist. Bei dir oder mir melden, was wäre das gewesen?
Wie findet man dich? Wenn man jetzt den Podcast bis dahin gehört hat und das Gefühl hat, so eine Musiktherapie, das wäre jetzt irgendwie doch noch cool. Ich habe auch noch einen Quartierverein.
Genau, die zwei Sachen.
Ja.
Also jasminandergassen.ch ist meine Webseite, die vor allem auf Musiktherapie-Praxis ausgelegt ist. Ich habe auch noch Jasmin Lachue, das ist, das hat mir gar nicht so bewusst gesagt, das ist so mein Pseudonym für Singer-Songwriter-Tum. Weil das aber so klein geworden ist, zeigt die Domain einfach auf meine andere Webseite und man muss ein bisschen
suchen.
Man muss ein bisschen suchen, weil man kommt dann einfach so auf Musiktherapie. Und nachher so. Und dann kann man aber, wenn man über mich geht, dass ich eben meine vier verschiedenen Bereiche muss zeigen. Und dort ist dann noch ein bisschen mehr über die Musik, wo man auch die Musik noch hören kann. Oder man kann auch einfach googlen und findet Musik auf YouTube von mir. Mhm. Und auf der Webseite steht eigentlich dann alles über Musiktherapie, dass es auch von den meisten Zusatzversicherungen anerkannt ist. Man sieht vom Raum momentan auf dem alten Raum Fotos. Mache ich dann noch neu.
Heute.
Genau. weil ich jetzt gerade neu noch in einem Raum bin. Also in einem neuen Raum bin, genau. Hey, ja, sonst kann man mir auch immer einfach ein Mail schreiben. Auch mal oder anrufen, um zuerst auch mal fragen, hey, ich hätte noch Fragen, meinst du, das würde passen, wenn ich wieder das und das Thema habe? Auch wenn man sich noch nicht so ganz vorstellen kann, wie es aussieht. Ich fände es mega cool, wenn das mehr so sein könnte, so auf die Intuition von irgendwie, ich das Gefühl, das wäre etwas, aber ich weiss eigentlich überhaupt nicht, wieso. Mhm. Unbedingt melden.
Genau, und der Raum ist zu Kriens. Also.
Genau. Gut mit dem ÖV erreichbar, genau. Mit dem Velo.
Super. Hey, danke dir vielmals für deine Zeit, dass du da gekommen bist und mit mir ein bisschen gesprächelt hast. Ich habe das sehr spannend gefunden.
Danke dir vielmals.
Sehr gerne. Und danke alle, die bis dahin zugelassen und zugeschaut haben. Mich würde es noch interessieren, ob und was für Therapieerfahrungen das ihr gemacht habt. Das würde mich noch interessieren, ob es noch andere gibt, wo wir jetzt vielleicht auch noch nicht davon gehört haben oder ob ihr spezielle Erfahrungen gemacht habt, vielleicht auch schon mit Musiktherapie oder sonst einer Therapieform, dann schreibt doch das in die Kommentare. Das würde mich noch interessieren. Dann gehen wir nicht mal schauen, was da noch für Antworten kommen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schönes Tag. Tschüss.